Guten Morgen, ihr heiligen und gläubigen Geschwister in Christus. So würde das der Paulus wahrscheinlich sagen. Hat er zumindest im Kolosserbrief die Gemeinde in Kolossä so begrüßt. Und ich finde, es ist eine ziemlich satte, volle Begrüßung. Wir stürzen uns heute Morgen in der nächsten paar Verse vom Kolosserbrief. Sehr, sehr wertvolles Material. Und bevor wir das machen, möchte ich gerade noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns Hoffnung gibst in deinem Sohn Jesus. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns redet, der seinen Willen offenlegt und sein Wort geschenkt hat. Und ich möchte dich bitten, dass wir zuhören können heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Werk an unseren Herzen tust. Danke, dass wir dich kennen dürfen und durch dich heilig gemacht sind. Amen. Heute haben wir den 20. Jänner. Und es bedeutet, dass schon 3 volle Wochen in diesem wunderbaren Jahr 2019 hinter uns liegen. Und das ist so circa die Marke, wo man sich setzen kann und prüfen kann, was ist denn aus meinen Neujahrsvorsätzen geworden? Gibt es überhaupt welche? Oder habt ihr die Hoffnung aufgegeben? Ich habe mir ein paar Vorsätze gefasst. Und ich finde es einfach eine total gute Chance, weil wir starten in ein neues Jahr und es gibt eine neue Gelegenheit, sich ein Ziel zu setzen. Ich weiß natürlich auch viele Leute, die sagen, ich habe schon so oft versagt, ich setze mir kein neues Ziel mehr, ich halte diesen innerlichen Druck nicht mehr aus. Aber trotzdem ist es eine super Chance und ich hoffe, auch du hast ein paar Vorsätze und ich hoffe, jetzt ist so die Erinnerung, wo du sagst, na, es sind immer noch 49 Wochen vor mir, wo ich das umsetzen kann. Aber auf alle Fälle, es ist ein neues Jahr, es bietet neue Gelegenheiten und ein Vorsatz, den ich mir gefasst habe, war: Ich möchte, dass 2019 ein Jahr mit mehr Dankbarkeit wird. Meine ganz persönliche Dankbarkeit. Es gibt ja enorm viele Dinge, die Grund geben, dankbar zu sein. Und ich bin überzeugt davon, und das sehen wir auch in Gottes Wort, dass die Dankbarkeit ein Gegenmittel der Unzufriedenheit ist. Man könnte sagen, die Dankbarkeit besiegt die Unzufriedenheit. Und drum habe ich mir gedacht, Dankbarkeit ist ein gutes Ziel zu haben. Unzufriedenheit soll raus. Wir haben so viel Grund zum Dankbarsein. Und jetzt ist es so spannend, weil ich bin überzeugt, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Und jetzt teilt der Daniel so die Verse zu und plötzlich sehe ich, boom, ich muss mich mit Paulus Dankbarkeit auseinandersetzen. Und Gott hat diesen Initialschub gegeben und jetzt begleitet er mich weiter und gibt mir immer wieder so meine Portionen, wo ich herausgefordert bin, an meiner Dankbarkeit zu wachsen. Aber was wir hier sehen, ist, dass Dankbarkeit mehr ist als einfach nur höfliche Floskeln. Es ist mehr als einfach nur Bitte und Danke zu sagen, wenn wir miteinander reden. Und was wir auch sehen, ist, dass diese Dankbarkeit, die der Paulus hier vorlegt, ist nicht einfach nur eine gute Angewohnheit, dass wir das Leben ein bisschen positiver sehen und auf die schönen Dinge achten, nicht auf die schlechten, sondern der Paulus, der zeigt uns hier eine Dankbarkeit, die ein absolut festes und solides Fundament hat. Er begründet nämlich diese Dankbarkeit in der Hoffnung, wie er es nennt. Der Paulus, der zeigt uns ein Beispiel von Dankbarkeit, wo sein ganzes Wesen erfüllt, weil nämlich seine Dankbarkeit aus einer Freude an Gott entspringt. Und so beginnt diese Dankbarkeit nicht erst mit seiner Entscheidung, dass er denn wirklich dankbar sein will, sondern weil er Freude an Gott hat. Für heute Morgen, wenn du eine Bibel hast, schlag sie doch auf, weil ich habe eine Übersetzung zum Einblenden und wenn man verschiedene Übersetzungen zusammennimmt, dann macht es auch wieder ein anderes Bild von dem, was der Paulus hier schreibt. Und es wird dir und mir helfen, auch an Gottes Wort dranbleiben zu können. Im allerersten Vers heute Morgen, der Vers 3, da lesen wir, Paulus schreibt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Wir ist der Paulus und der Timotheus, das Team, wo dem Team Kolossä schreibt. Und sie sagen, wir beten für euch, offensichtlich regelmäßig. Und jedes Mal, wenn der Paulus und der Timotheus und wer noch immer im Team ist, wenn die für die Kolosser beten, dann sind sie dankbar und loben Gott. Wann beten sie? Sie beten immer, alle Zeit. Alle Zeit ist ziemlich oft. Nämlich immer. Wer betet oder mit wem beten sie? Sie beten zu Gott, dem Vater. Das ist, was wir hier rauslesen. Ist auch interessant, der Paulus dankt nicht dem Epaphras, der ist ja der Mittler zwischen dem Paulus und den Kolossern. Der Paulus dankt auch nicht Gott für seine eigene Begabung, sondern er sagt, ich danke Gott, dem Vater, alle Zeit für euch. Und die Frage ist jetzt, warum? Warum dankt er? Weil, hier steht Vers 4, weil wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Paulus sagt danke, danke Gott, weil bei den Kolossern sieht man Glaube und Liebe. Aber dann geht doch die Frage weiter. Warum? Warum dankt der Paulus für den Glauben und für die Liebe von den Kolossern? Warum interessiert ihn das überhaupt? Der Paulus, der kennt nämlich die Kolosser gar nicht persönlich. Der war noch nie bei ihnen. Und den einzigen Kontakt, den er hat, der besteht durch diesen Mann Epaphras. Und auch was die Kolosser machen, ob die leben, ob die sterben, ob die dankbar sind oder undankbar, das geht alles an Paulus vorbei. Er hat keinen Vorteil, der hat absolut keinen persönlichen Bezug zu diesen Leuten. Und darum stellt sich doch die Frage, warum kann der Paulus so überschwänglich dankbar sein, wenn er an diesen Glauben und diese Liebe von den Kolossern denkt? Warum? Er kann es deshalb, weil der Glaube und die Liebe von den Kolossern keine losgelösten Eigenschaften sind, die zufällig bei den Kolossern vorhanden sind, sondern weil dieser Glaube und diese Liebe auf einem ganz, ganz festen und sicheren Fundament stehen. Und das ist die Hoffnung. Und so lesen wir, wenn wir alle Verse nochmal anschauen, der Paulus schreibt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, ständig, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Warum? Wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Glaube und Liebe machen den Paulus dankbar und die stehen auf einem ganz, ganz festen Fundament. Und dieses Fundament heißt Hoffnung. Vielleicht ist für dich trotzdem noch nicht so ganz klar, warum er denn so dankbar ist. Und da ist mir folgende Geschichte eingefallen. Wenn du Jesus nachfolgst und wenn Jesus dein ganz persönlicher Herr und Retter ist, dann ist dir das ganz sicher schon mal passiert. Und zwar stell dir vor, du hast ein Gespräch mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Nachbarn, mit irgendwelchen Eltern oder Mitschülern oder wem auch immer und ihr kommt auf deinen Glauben zu sprechen. Und dann sagst du, das ist dein Moment, ich gebe ein Zeugnis, Jesus ist für meine Schuld gestorben, und zwar vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Und jetzt bin ich durch sein Werk am Kreuz perfekt gemacht, rein gemacht, und ich stehe vor Gott wie vollkommen. Es gibt keine Verurteilung für mich von Gott, sondern ich darf auf Gottes ewige Herrlichkeit hoffen. Und dein Gegenüber schaut dich an mit großen Augen, und er findet das überhaupt nicht so super wie du, sondern ehrlich gesagt findet das total dämlich. Er findet es total dämlich, dass du sowas glauben kannst. Weil Gott ist ja in sich selbst schon eine Einbildung von hilflosen und schwachen Menschen. Aber dann auch noch an diese Geschichte von Jesus zu glauben, nämlich, dass Gott selbst auf diese Welt kommen soll und selbst sein Leben hergibt und dann ans Kreuz geht und durch diese Tat die ganze Schuld wegnimmt, und wir Menschen einfach nichts tun können, sondern nur empfangen können, was Gott da gemacht hat. Das klingt doch einfach wie ein Märchen. Und heute, in dieser Zeit, in dieser aufgeklärten Zeit, glauben wir nicht mehr an Märchen. Und du siehst in den Augen von deinem Gegenüber, wie du gerade so im Ansehen sinkst. Du bist einfach nicht ernst zu nehmen. Du bist einfach nicht ganz dicht. Mir ist sowas definitiv schon passiert und solche Begegnungen sind auch nicht angenehm, aber sie sind nicht neu. Der Paulus, der schreibt nämlich schon davon und er schreibt, dass auch er als Meisterverkündiger nicht immer auf Zustimmung stoßt. Und der Paulus schreibt nämlich, unsere Botschaft, die Botschaft von Jesus Christus, dass der gekreuzigte Retter uns ewiges Leben gibt, diese Botschaft, die ist nicht wirklich eindrucksvoll. Weil, wenn er es den Juden erzählt, dann finden die diesen Jesus abstoßend, weil jeder, der am Kreuz stirbt, der ist verflucht. Ein Mann, der am Kreuz stirbt, der ist voller Schande. Nur Verbrecher und gottverlassene Menschen enden am Kreuz. Ein anständiger Mensch wird nie am Kreuz sterben, denken sie. Und dann sagt der Paulus, auch wenn er es den Griechen sagt, die finden diesen Jesus einfach nur idiotisch, weil bei den Griechen, da sieht die Weisheit anders aus. Wir denken an Platon und Aristoteles und Sokrates und so weiter und so fort. So sieht Weisheit aus. Aber egal, wem er das sagt, in jeder Hinsicht, Gottes Plan ist nicht wahnsinnig beeindruckend, denken diese Leute. Und dann sagt der Paulus, nein, ein ganz entschiedenes Nein, das stimmt nicht. Gottes Plan und dieses von Jesus ausgeführte Werk, die sind total beeindruckend, weil es ist die Demonstration von Gottes Kraft und von Gottes Weisheit, das schreibt er den Korinthern. Das, was hier passiert, ist nicht idiotisch, es ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und wenn wir jetzt an diese Diskussion denken mit meinem Gegenüber, dann hat das eigentlich kein Ende, weil er hat seine Position, ich habe meine Position. Und es ist so, als ob wir, die wir an Jesus glauben, etwas verstanden haben, etwas sehen können, das die anderen einfach nicht verstehen können oder wollen, nicht sehen können. Und wenn ich ehrlich bin, es ist ja auch wirklich schwierig, diese Wahrheit zu transportieren. Es ist wirklich schwierig bis unmöglich, jemandem das verständlich zu machen, was wir eigentlich glauben. Und so könnte diese Diskussion ewig weitergehen. Und je länger es andauert, umso mehr wird es zum Streit und je hitziger wird es und je härter werden die Positionen. Aber ich muss dazu sagen, wenn dieses Evangelium von Jesus Christus, diese frohe Botschaft, wirklich nur eine theoretische Wahrheit bleibt, dann stellt sich auch ernsthaft die Frage, ob das denn wirklich wahr ist. Und jetzt kommen wir hier zu unserem Text zurück. Das ist nämlich genau der springende Punkt bei Paulus Freude und Dankbarkeit. Bei den Kolossern bleibt diese hoffnungsvolle Botschaft keine theoretische Wahrheit. Und das macht den Paulus so dankbar, so überschwänglich dankbar, dass er jedes Mal, wenn er für sie betet, dankbar sein muss. Weil diese Wahrheit und diese Kraft vom Evangelium, von Gottes Weisheit, die beweist sich selbst am Glauben und an der Liebe von diesen Kolossern. Das heißt, die Kolosser, das sind nicht einfach nur nette Menschen, die ja einen Glauben haben, weil es tut jedem Menschen gut zu glauben. An irgendwas muss man sich ja festhalten. Und die Kolosser sind auch nicht Menschen, die einfach gut miteinander umgehen, die halt nett sind. Sondern der Glaube an Jesus Christus und die Liebe zu den Mitgläubigen in Kolossä ist der Beweis und auch dieses unbestreitbare Argument für die Wahrheit vom Evangelium in Jesus Christus. Und dieser Beweis und diese Wahrheit, die sind weder abstoßend noch idiotisch, sondern es ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit, die hier am Wirken sind. Was bei den Kolossern passiert, ist nämlich, dass Gottes Kraft und Gottes Weisheit in Action sind. Da wirken sich Gottes Kraft und Gottes Weisheit an echten Menschen aus. Und es ist auch einer der Gründe, warum unsere Hauptaufgabe als Gläubige einfach darin besteht, ein Zeugnis zu sein. Wir sollen einfach die Demonstration sein vom Evangelium. Wir sollen zeigen, dass diese Botschaft von Jesus wirklich Kraft hat und Gott uns verändern kann. Und es betrifft mich ganz allein in meinem Umfeld, jeden von uns individuell. Aber das ist auch unsere Aufgabe als ganze Gemeinde, dass wir ein Licht sind in dieser Welt, dass wir zeigen, dass Gottes Wirken an uns mächtig und kräftig ist. Und so stellt sich auch die Frage für jeden von uns, macht diese Hoffnung, die Jesus erschaffen hat, die Jesus uns gegeben hat, wirklich einen Unterschied an uns oder nicht? Der Glaube und die Liebe, von denen der Paulus schreibt, die sind nicht von der Hoffnung zu trennen. Wir finden dieses Trio öfters, da schreibt gerade der Paulus ein paar Mal in dieser Konstellation. Und es ist auch ein Kreislauf, wo eins das andere nährt und auch anspornt. Und zwar beginnt das ganze Spiel mit der Hoffnung. Gott gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung, die nährt dann den Glauben. Und dieser Glaube wiederum, der produziert Liebe. Und diese Liebe wiederum, die produziert Hoffnung, die nährt die Hoffnung. Und dann geht es weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist so ein lebenslanges Rädchen, wo sich dreht und wo die Hoffnung immer größer wird, wo die Liebe immer größer wird, wo der Glaube von uns immer größer wird. Und das fleischt der Paulus dann noch aus in den kommenden Versen vom Kolosserbrief. Wird noch sehr, sehr spannend. Glaube, Liebe und Hoffnung sind aber auch alles Begriffe, die nicht exklusiv christlich sind. Die finden wir ständig und überall in unserem Alltag. Wenn man normal miteinander redet, im normalen Sprachgebrauch, aber auch die Filme, die Lieder, die Gedichte, alles ist voll von Hoffnung, Liebe, Glaube. Aber der Paulus redet hier nicht einfach nur von irgendeinem Glauben, von irgendeiner Liebe, von irgendeiner Hoffnung, sondern er setzt jedes Mal ein ganz entscheidendes Merkmal hinten dran. Und zwar schreibt er vom Glauben in oder an Jesus Christus. Er schreibt von der Liebe zu allen Heiligen. Und er schreibt von einer Hoffnung, die für uns im Himmel aufbewahrt ist. Und wenn der Paulus von Glaube spricht, dann hat er nicht einfach nur eine vage Vermutung im Sinn. So, wenn wir sagen, ich glaube heute schneit es oder nicht. Es ist so ein bisschen, kann passieren, kann auch nicht. Sondern der Paulus hat was ganz, ganz anderes im Sinn. Und der Hebräerbrief, der gibt uns eine fantastische Definition von dem, was Glauben ist. Das ist einer von diesen Versen, wo sich absolut rentiert, auswendig zu lernen und drauf zu kauen. Weil es ist vielleicht zum ersten Mal lesen ein bisschen kompliziert. Aber was der Hebräerbrief schreibt, der Autor schreibt, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Was er damit sagt, ist, der Glaube ist ein Überzeugtsein von einer noch unsichtbaren Wirklichkeit. Es ist eine feste Zuversicht. Es ist eine totale Gewissheit. Es ist ein sicheres Vertrauen auf etwas, das existiert, das Realität ist, aber wir jetzt noch nicht so sehen können. Und diese Grundlage von dieser unsichtbaren Wirklichkeit, von dieser Realität, wo existiert, aber noch nicht so sichtbar ist, die Grundlage ist Jesus Christus. Und Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt von all dem, was wir glauben, was wir hoffen. Der auferstandene Retter, der am Kreuz gestorben ist, aber der nicht tot geblieben ist. Und diese neue Identität, die er uns verleiht, die durch seine Wahrheit in mein Leben kommt, diese persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott. Glaube ist Gott kennenlernen. Und der Glaube ist eben nicht nur dieses vage könnte sein, sondern ein volles Überzeugtsein, eine volle Gewissheit von dieser Hoffnung, die Gott uns durch Jesus gibt, von seiner Kraft der Erlösung. Der Glaube, von dem der Paulus hier schreibt, ist nichts, das uns einfach so natürlich ins Leben fällt. Sonst müsste er auch nicht so dankbar sein, wenn das so eine besondere Sache ist, wenn das nichts Besonderes wäre. Sondern dieser Glaube ist ein übernatürliches, ein wundersames Werk, das Gott selbst gemacht hat. Und darum schreibt auch der Autor vom Hebräerbrief weiter und er sagt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Und was er damit sagt, ist, Jesus ist der Grund für unseren Glauben. Er hat ihn gestartet und er wird ihn vollenden. Und deshalb dankt der Paulus, weil es ist Gottes Wirken an den Kindern Gottes, an den Leuten, die Gott lieben und Jesus nachfolgen. Er schreibt auch von der Liebe. Und auch bei der Liebe gilt, es ist eine Liebe, die die Welt so nicht kennt, eine Liebe zu allen Heiligen. Heilige klingt vielleicht ein bisschen komisch. Heilige sind die Leute, die an Jesus glauben. Und das bedeutet, Jesus' absolute Vollkommenheit macht diejenigen, die an ihn glauben, vor Gott heilig. Also vor Gott perfekt. Wir sind tatsächlich perfekt. Noch nicht hier und jetzt, aber vor Gott. Wenn Gott uns ansieht, dann sieht er seinen perfekten Sohn. Und somit ist unser Status heilig. Und es ist eine totale super Erinnerung, dass der Paulus das immer wieder sagt. Hallo Heilige, weil es erinnert mich, wer ich eigentlich bin. Obwohl ich weiß, dass noch viel fehlt zur vollkommenen Heiligkeit. Auch die Liebe ist ein Begriff, den jeder kennt, wie der Glaube auch. Ich glaube, jedes Lied dreht sich irgendwo in irgendeiner Form um Liebe. Und jeder von uns weiß, was Liebe ist. Und jeder von uns weiß, was Lieblosigkeit ist. Aber der Paulus ist kein sentimentalitärer irgendwas. Er hat keine romantische Sentimentalität im Sinn, sondern er redet von einer Liebe, die exklusiv den Gläubigen bekannt ist. Eine Liebe, die die Welt nicht kennt so. Und was macht so besonders? Dass es eine Liebe ist zu allen Heiligen. Alle Heiligen. Das ist so brutal grenzenlos, dass es einfach nur wehtut. Alle Heiligen. Paulus schränkt das ein bisschen ein. Da muss es sicher auch Heilige geben, die man nicht lieben muss. Er sagt, na, Liebe zu allen Heiligen, das ist bei euch Kolossern. Es ist eine bedingungslose Liebe und es ist eine Liebe, die kalkuliert nicht drauf, was ich im Gegenzug bekomme. Ich investiere was und dann ist der andere nett zu mir. Wir haben einen guten Liebesdeal. Aber das schreibt der Paulus nicht. Diese Liebe zu allen Heiligen, eine bedingungslose Liebe, ist eine Reflexion, ein Spiegel von dem, was ich von Gott empfangen habe. Gott hat uns alle absolut bedingungslos geliebt, uns seine Liebe entgegengebracht. Und das ist unsere Aufgabe, diese Liebe auch weiterzutragen. Der Apostel Johannes schreibt total gut, und zwar in seinem Johannesbrief, im ersten Johannesbrief heißt es, Geliebte, das sind auch wieder die Gläubigen gemeint, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, Gott hat sie gegeben, und jeder, der liebt, ist aus Gott, geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott gibt die Liebe und jeder, der liebt, der ist auch von Gott geboren. Wir haben wieder diesen Beweis vom Evangelium, von diesem Neumachen. Was wir hier sehen, ist, dass diese Liebe nicht optional ist, sondern Liebe ist das Merkmal von uns Christen. Und ob und wie wir lieben, hängt absolut direkt damit zusammen, wie gut wir Gott kennengelernt haben. Es passt einfach nicht zusammen, wenn wir Gottes absolut unverdiente Liebe entgegennehmen, annehmen und ihm dankbar sind, aber gleichzeitig, dass wir die Liebe den anderen gegenüber, die auch von Gott absolut unverdient geliebt sind, dass wir es denen vorenthalten. Okay? Wir können nicht sagen, danke für alles, was du mir gibst, danke, dass du mich bedingungslos liebst, ich weiß, ich habe es nicht verdient. Aber wenn ich am Zug wäre, ich will nicht. Und was wir hier auch sehen, auch bei dem, was der Paulus schreibt. Unsere Liebe ist kein Sklave von unseren Gefühlen, sondern ein Diener von unserer Entscheidung. Bei der Liebe geht es nicht darum, ob ich mich warm fühle, wenn ich den Joni sehe. Manchmal passiert es, manchmal nicht. Unsere Liebe ist kein Sklave von unseren Gefühlen. Wir lieben nicht, wie wir uns fühlen, sondern die Liebe ist ein Diener von unserer Entscheidung. Ich entscheide mich, ich liebe meinen Nächsten. Und mir ist absolut klar, dass es nicht einfach ist. Und mir ist auch absolut klar, dass es Leute gibt, die haben das Potenzial, einfach nur mit ihrer einfachen Anwesenheit anstrengend zu sein. Das gibt's wirklich. Und das Spektrum der Liebe ist auch ziemlich groß. Wir haben selbst aufopfernde Liebe. Für meine Kinder gebe ich mein Leben her. Aber dann gibt's auch das andere Ende vom Spektrum, wo wir den anderen einfach nur ertragen. Das kommt auch in der Bibel immer wieder vor. Einfach nur ertragen. Aber was in dieser Liebe keinen Platz hat, ist Lieblosigkeit. Und ich bin überzeugt davon, jeder von uns weiß, wann diese Linie überschritten ist. Jeder weiß, wann ich lieblos war und was da passiert ist. Spätestens, wenn ich mir die Zeit nehme, ein bisschen selbst zu reflektieren. Unabhängig davon, wie ich mich fühle, ob ich mich zum Lieben fühle oder nicht zum Lieben fühle, unabhängig von meinem eigenen, von meinem persönlichen Vorteil, die Gelegenheit bietet sich immer und überall, bei jedem Menschen in meinem Umfeld. Meine Aufgabe ist, alle Menschen zu lieben, aber wir sehen auch ganz besonders, muss ich diese Liebe den Gläubigen zeigen. Und mit der Gemeinde haben wir auch einen perfekten Übungsort. Und die Entscheidung liegt dann bei jedem Einzelnen. Will ich mich dem überhaupt aussetzen? Will ich diese Liebe-Übungsfelder überhaupt haben? Es ist nämlich auch unbequem. Oder alternativ, ich setze mich einfach ein bisschen zurück. Ich distanziere mich ein bisschen, bis ich dann so einen bequemen Platz zum Lieben gefunden habe und möchte einfach nicht so ganz wirklich dabei sein. Die Liebe zu allen Heiligen, von der der Paulus schreibt, ist ein übernatürliches und ein wundersames Werk, das Gott gemacht hat. Diese Liebe haben wir wegen Jesus, durch Jesus und in Jesus. Und er gibt auch dieses Wollen und dieses Vollbringen, dass diese Liebe aus uns herauskommt. Jesus hat noch ein gutes Prüfkriterium gegeben. Er hat gesagt in der Bergpredigt, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Immer zurückprüfen, würde mir das gefallen? Ja, dann mache ich es. Ganz einfach, theoretisch. Genau aus diesem Grund ist das Leben von den Kolossern so ein starkes Zeugnis. Und darum dankt der Paulus, weil es ist Gottes Wirken an den Heiligen, an diesen Kindern Gottes in Kolossä. Und dann kommt er zu diesem dritten Mitglied von dem heiligen Trio, könnte man sagen. Und zwar redet er von dieser Hoffnung, eine Hoffnung, die für uns im Himmel aufbewahrt ist. Was meint er mit der Hoffnung? Grundsätzlich ist diese Hoffnung die eine Botschaft, ist eine Nachricht, die gekommen ist. Und es ist eine frohe Botschaft, darum heißt es auch Evangelium. Das Wort Evangelium bedeutet frohe Botschaft, gute Nachricht. Und er nennt das ganze Ding auch Wort der Wahrheit. Ich finde es faszinierend, weil Gott, der nicht lügt, der nicht lügen kann, Gott, der immer sein gutes Wort selbst hält, der verspricht uns so unfassbare Dinge. Auch das erforschen wir noch in den weiteren Versen vom Kolosserbrief. Aber er verspricht zum Beispiel, ich möchte es gerade schnell vorlesen, er verspricht, dass er uns rettet aus der Macht des Teufels. Er verspricht, dass er uns in sein neues Reich versetzt. Er verspricht, dass er uns die Sünden vergibt. Und was das genau bedeutet, das werden wir noch erfahren. Aber was es heißt, diese Hoffnung ist, dass wir Menschen durch Jesus vergeben sind und uns einfach nichts mehr vor diesem allmächtigen Gott trennt. Jetzt und in alle Ewigkeit. Und dann schreibt er eben, diese Hoffnung, die ist im Himmel für uns aufbewahrt. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Und es ist in sich selbst schon mal eine bessere Liga wie diese Welt. Es ist viel, viel besser wie alles, was wir kennen und sehen hier. Aber dieser Himmel hat auch ein ganz spezielles Merkmal. Es ist nämlich ein Ort, wo keiner was klauen kann. Das heißt, Gott legt diese Hoffnung im Himmel bereit für uns zum Abholen wie ein Erbe. Und es ist total sicher aufbewahrt, weil niemand kommt dorthin, um es uns wegzunehmen. Und was auch noch drinnen liegt, es ist etwas, das in Zukunft auf uns wartet und noch nicht jetzt und hier in dieser Vollkommenheit sichtbar ist als solches. Diese Botschaft, diese Hoffnung, schreibt der Paulus weiter, die ist aber nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern er sagt, diese Hoffnung ist zu euch gekommen. Und zwar durch den Epaphras. Und was es für uns bedeutet ist, jeder von uns ist ein Träger und ein Besitzer von dieser Hoffnung. Und was das weiter bedeutet ist, wenn du morgen am Arbeitsplatz sonst irgendwo bist, bei jedem Menschen in deinem Umfeld bist du diese Hoffnung einen Schritt näher gekommen, ein bisschen näher zu den anderen Leuten hingekommen. Durch uns kommt diese Hoffnung zu den Leuten, zu jedem Mensch in unserem Umfeld. Sind wir uns dessen bewusst, was wir für extreme Hoffnungsträger sind? Sind wir uns bewusst, dass wir, so wie bei den Kolossern, unter Umständen das Werkzeug von Gott sind, dass seine Hoffnung zu den anderen Leuten kommt, die ihn nicht kennen? Aber der Paulus sagt, diese Hoffnung, die ist nicht einfach nur gekommen, sondern die Kolosser haben sie auch wirklich gehört. Offensichtlich hat nämlich der Epaphras diese Hoffnung nicht für sich behalten, als er zu den Kolossern zurückgegangen ist, sondern er hat es den Leuten erzählt. Und was das für uns bedeutet ist, wenn wir als Hoffnungsträger still bleiben und unserem Umfeld nichts von dieser Hoffnung sagen, dann hören sie es auch nicht. Und es gibt jetzt ein Sprichwort, lass meine Taten sprechen, nicht meine Worte. Und was es heißen soll, ist, ich soll integer sein, ich soll nicht Dinge sagen, die ich nicht wirklich tue. Und das stimmt ja auch. Aber was es ganz bestimmt nicht heißt, meine Taten sind nicht genug. Ich muss den Leuten erzählen von dieser Hoffnung. Die müssen das hören, damit sie es auch annehmen können. Es ist eine Botschaft, die gekommen ist. Eine Botschaft muss man hören und verstehen können. Und genau das ist passiert bei den Kolossern. Die haben nicht nur gehört, sondern sie haben es auch verstanden. Und in weiterer Folge haben sie es erkannt. Offensichtlich hat der Epaphras seine Aufgabe gut gemacht und er hat es den Kolossern so weitergegeben, dass sie es hören konnten, dass sie es verstehen konnten und daraufhin haben sie ihre ganze Hoffnung in Jesus gesetzt. Wir haben diesen Kreislauf von Hoffnung, von Glaube, von Liebe. Eins nährt das andere und spornt es an. Und es ist ein Wachstumsprozess, wo sich unser ganzes Leben lang wiederholt. In der vergangenen Woche war die Allianz-Gebetswoche. Und was das bedeutet ist, da waren drei Abende, wo man sich an verschiedenen Orten getroffen hat. Krumbach, Bregenz und Feldkirch. Und da sind Gemeinden aus dem ganzen Land zusammengekommen, um miteinander zu beten. Es ist eigentlich nichts Spektakuläres, aber es ist ein Ausdruck, dass wir eine gemeinsame Hoffnung haben in diesem ganzen Land. Und es zeigt natürlich auch, dass wir Vertrauen haben in Gebet, weil Gott hat uns aufgetragen zu beten und er hört uns. Und wir sind verbunden mit diesen anderen Christen im ganzen Land, mit all den Heiligen in Vorarlberg. Ich habe da Man trifft da regelmäßig alte Bekannte und eine Bekanntschaft war ein altes Ehepaar, ein altes kinderloses Ehepaar und ich glaube, die kenne ich, seit ich auf der Welt bin. Sie hat früher Kinderstunde gemacht bei mir. Er war immer in der Jungscha-Lager und so weiter tätig und gemeinsam haben sie sich in so viele Kinder investiert, unzählig. Und ich muss dazu sagen, ich war sicher kein überragendes Potenzial. Ich war einfach nur ein Kind. Und da kann keiner voraussagen, was denn eines Tages mit dem passiert. Aber diese beiden Leute, dieses Ehepaar, die waren einfach treu und sie haben gesät und verkündet und ich habe gehört und das ist dann gewachsen und Gott hat sein Werk damit getan. Und das ist auch diese Aufgabe, die unsere Kindermitarbeiter bei uns heute machen. Es geht nicht darum, dass die Kinder einfach ruhig sind und wir einen Gottesdienst feiern können. Sondern da investieren sich jeden Sonntag, jeden zweiten Samstag unter der Woche Religionsunterricht und ganz, ganz viel rundherum. Da investieren sich Leute mit dieser besten Hoffnungsbotschaft, die es gibt, ins Leben von so vielen Kindern. Hoffnung wird gesät und gestreut. Und jetzt rechne mal 10, 20 Jahre dazu, was da alles rauskommen kann. Was da passiert. Der Paulus sagt, überall, wo diese Hoffnung hingekommen ist, ist auch Frucht entstanden. Er sagt, bei den Kolossern sieht man die Frucht, der Glaube und die Liebe, die sind total präsent. Aber auch sonst überall auf der ganzen Welt, überall, wo dieses Evangelium, überall, wo diese Hoffnung hingesät wurde, entsteht was. Entsteht Frucht. Und das ist heute immer noch so. Wir haben als Gemeindeleitung so ein Dankesrückblick gemacht auf 2018. Und ein Dankespunkt war veränderte und wachsende Menschen unter uns. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, jeder Mensch, wo am Ende vom Jahr anders dasteht wie am Anfang vom Jahr. Besser meine ich. Es ist ein Wunder und es ist ein Beweis von der Wahrheit und von der Kraft vom Evangelium von Jesus Christus. Und es ist extrem schön und wertvoll, diesen Prozess so miterleben zu dürfen. Gott wirkt unter uns und hat es auch die letzten 2000 Jahre getan. Es gibt natürlich auch den Umkehrschluss, es ist sehr traurig, wo bei Christen der Glaube und die Liebe fehlen oder wo sie stagnieren. Aber wir sehen hier, an der Hoffnung liegt es nicht. Christus ist Gottes Macht und Gottes Weisheit. Und diese Macht und Weisheit, die sind sichtbar an so vielen Gläubigen. Heute, hier, auf der ganzen Welt und die letzten 2000 Jahre genauso. Wir haben vorher gelesen, dass die Hoffnung etwas ist, das wir heute noch nicht ganz in seiner Fülle sehen. Es ist eine Realität, die auf uns wartet. Irgendwann wird sie ganz sichtbar. Und dieser Tag wird ganz gewiss kommen. Und ich freue mich so sehr auf diesen Tag, wo diese Hoffnung vollkommen sichtbar wird. Ich freue mich auf diesen Tag, wo wir vor Gott treten, wo ich vor Gott treten werde und ihn in seiner ganzen Fülle und seiner ganzen Herrlichkeit sehen werde. Und er noch viel umfassender und wunderbarer sein wird, wie wir das uns vorstellen können bei dem, was wir hier in der Bibel lesen. Es wird ein Moment sein, wo wir Gott gegenüberstehen und seine Vollkommenheit erkennen. Und wenn wir uns anschauen, was hier und jetzt schon passiert, was Gott mit unseren harten und sturen Herzen macht, hier und jetzt. Wenn wir sehen, dass Glaube und Liebe wächst, gegründet auf dieser Hoffnung, dann können wir nur erahnen, was für ein extrem herrliches Erbe in der Zukunft im Himmel auf uns wartet. Nämlich die vollkommene Herrlichkeit von Gott. Und der Paulus, der skizziert das ein bisschen vor. Es wird ein unbeschreiblich freudiger Moment sein für all diejenigen, die ihr Vertrauen in Jesus gesetzt haben. Was es für uns bedeutet, die Dankbarkeit, der Glaube und auch die Liebe, das sind alles Dinge, die eine Entscheidung fordern. Wenn man dem Paulus so zuhört und die Geschichte von den Kolossern hört, dann hat man manchmal vielleicht den Eindruck, das klingt so einfach. Der Paulus ist immer dankbar, die Kolosser sind immer liebevoll und gläubig. Aber hier steckt trotzdem ein ganz, ganz bewusstes Ausleben von diesen Dingen dahinter. Es fällt uns und diesen Leuten auch nicht einfach in den Schoß, sondern es ist eine Entscheidung, die wir treffen können und sollen. Und ganz wichtig dabei, der Dreh- und Angelpunkt von dieser Dankbarkeit, von unserem Glauben, von unserer Liebe, ist immer Jesus. Die Hoffnung von uns Menschen, die Hoffnung von der ganzen Welt. Weil Jesus ist größer, wie dieses Leben hier. Und darum ist auch unsere Dankbarkeit, unser Glaube und unsere Liebe nicht von den jetzigen Umständen abhängig, sondern Gottes Hoffnung ist größer und mächtiger als das Hier und Jetzt. Es ist zeitlos. Je mehr ich von dieser Hoffnung verstehe, umso größer wird auch meine Dankbarkeit, mein Glaube, meine Liebe. Und dieses Verstehen von dieser Hoffnung, das ist auch nicht mit der heutigen Predigt abgedeckt. Ich hoffe, dass es ein Ansporn für uns alle ist, dass wir ein bisschen mehr hoffen, ein bisschen mehr Freude haben, ein bisschen mehr staunen. Aber es ist ein lebenslanger Prozess und ich hoffe, dass du heute rausgehst und dass es weitergeht, dass die Hoffnung eine Realität für dich ist. Und das ist meine Frage an dich. Bewegt und erfüllt diese Hoffnung dein Herz? Kannst du mit Dankbarkeit von Gottes Hoffnung reden? Oder ist das eine Wahrheit, die vielleicht nur im Kopf abgespeichert ist? Wenn das dein Herz nicht erfüllt, dann bete dafür und bitte Gott, dass er dir zeigt, dass er dir offenlegt, warum das so ein überwältigendes Ding ist mit dieser Hoffnung. Es muss uns erfüllen, nicht einfach nur im Kopf abgespeichert sein. Auch eine Frage für uns alle, sehe ich und staune ich über die Dinge, die Gott tut? Sehe ich auf mich und mein eigenes Leben oder schaue ich auf Gott und seine Hoffnung? Gott wirkt unter uns als Gemeinde, Gott wirkt auf der ganzen Welt. Sehe ich die verändernde Macht vom Evangelium überhaupt? Und auch diese Entscheidung, einfach zu glauben, dass ich all mein Vertrauen in Jesus setze. Prüfen wir uns selbst. Habe ich so ein vages Glauben oder habe ich eine feste Zuversicht in dieser Hoffnung, wo Paulus uns gibt, wo Jesus uns gibt? Und da lesen wir auch von einem Mann im Markus-Evangelium, der sagt, ja, bitte hilf mir einfach zu glauben, ich kann nicht glauben. Wir dürfen mit all diesen Dingen zu unserem himmlischen Vater kommen. Er gibt uns und er hilft uns. Auch beim Liebe ausüben. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen sollen, dass ich einfach alle Menschen, die mir begegnen, lieben will. Dass ich mich mit Menschen aller Art abgeben will und nicht nur mit den Angenehmen. Ich bin von Gott bedingungslos, unverdient und absolut überschwänglich geliebt. Jesus hat es bewiesen am Kreuz. Und diese Liebe möchte ich weitergeben. Auch um Liebe kann man beten, dass Gott die Kraft und den Willen zum Lieben gibt. Und gerade wenn spezielle, schwierige Kandidaten in unserem Leben sind, bring diese Leute vor Gott, dass du sie lieben kannst, dass Gott dir hilft dabei. Auch noch eine gute Hilfe ist, wenn ich merke, ich bin ein liebloser Mensch, zwing dich jedes Mal, dich zu entschuldigen. Es ist ziemlich demütigend, aber es hilft auch gut. War lieblos, es tut mir leid. Es kommt ja oft erst im Nachhinein so wirklich auf. Wir singen miteinander das nächste Lied, das heißt Gott und König. Und da singen wir, Majestät, du thronst in Herrlichkeit. Deine Güte währt ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und König. Die Fülle von dieser Wahrheit werden wir erst in Zukunft sehen. Aber es ist jetzt schon eine Realität, auf die wir hoffen, an der wir festhalten. Gott ist treu.